den Petrusbrief auf. Und zwar 2. Petrus Kapitel 1, den Vers 12. Da heißt es, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, wiewohl ihr sie wisset und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Wir kämen zu der Frage, die wir heute behandeln, was ist die gegenwärtige Wahrheit? Das, was wir immer wieder feststellen müssen, Land auf, Land ab, bezüglich der Erkenntnis der Wahrheit des Wortes Gottes unter den Gläubigen, ich rede hier von Kindern Gottes, ist erschreckend wenig. Es ist darum kein Wunder, wenn die Dinge des Mystizismus mit gewaltigen Auswirkungen in die Gemeinde Jesu einziehen, eingezogen sind und solches noch weiter vollziehen werden. Der Herr möchte Gnade schenken, nachdem wir in den letzten zwei Verkündigungen mehr die persönliche ermahnende Seite hörten, dass wir nun heute etwas mehr aus der Perspektive der Lehre vernehmen. Unser Gott, den wir haben, ist ein unveränderlicher Gott. Er ist derselbe gestern wie heute. Er wird es auch bleiben. Doch handelt dieser unveränderliche Gott mit den Menschenkindern in den verschiedenen Zeitaltern nicht auf die gleiche Art und Weise. Ganz differenziert offenbart er sich den Menschen. Denn durch den Sündenfall vom Garten Eden ist die Erkenntnis des wahrhaftigen Gottes völlig verloren gegangen. Doch unser herrlicher Gott in seiner großen Liebe und Absicht, und er hat die Absicht, sich nach und nach den Menschenkindern kundzutun nach seinem Wollen. In der grauen Dämmerung der Menschheitsgeschichte, der Weltgeschichte, sagen wir von dem Sündenfall bis zur Sintflut, 1. Mose 3 bis 7, war Gott nicht ohne Zeugen. Er hatte immer etwas von Gottes Zeugen und etwas von Gottes Wahrheit für die Menschen, die auch von gläubigen Seelen gekannt wurde. Dieses Zeugnis von dem lebendigen Gott auch bekannt wurde. Denken wir an Noah. Die Welt aber entfernte sich mehr und mehr von dieser Erkenntnis Gottes, die ihr eigen sein sollte, die wir in Römer 1 finden. Und nach dem furchtbaren Wassergericht hätte man mehr Licht der Erkenntnis Gottes haben sollen. Doch wieder verschwand es, was man hatte. Und kam erneut zum Gericht, und zwar auf der Ebene in dem Lande Sinai nach 1. Mose 11. Und danach wurde eine neue Haushaltung eingeführt. Und Gott knüpfte zuerst an den Vater des Glaubens Abraham in Ur in Chaldea an. Und mehr Licht und mehr Wahrheit wurde durch Abraham geoffenbart. dann endlich in der Wüste durch den Mann Gottes Mose wurde das Gesetz gegeben und dieses Gesetz auch geschrieben. Und solche, die sich nach diesem Gesetz sehnten, erlangten tiefe Einblicke in das Herz Gottes, schon in der Gesetzeszeit. Etliche hatten große Lust am Gesetz Gottes, sagt die Schrift, und sannen darüber nach, Tag und Nacht. Einer davon war David. Und andere wieder beteten gleich dem David: Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Psalm 119, Vers 18. Die Propheten wiederum suchten und forschten über die Errettung nach. Von der Gnade weissagten sie, forschend auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, sagt die Schrift. Also von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und von den Herrlichkeiten, sagt das Wort, danach zuvor zeugte, 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12. Das alles dürfen wir die damalige Wahrheit nennen. Wahrheit, deren Erkenntnis ernste und demütige Seelen in dem Haushalt des Gesetzes erhalten konnten. Wahrheit, welche eine völlig praktische Wirkung auf das Leben, auf das persönliche Leben hatten. Denn sie sahen dadurch die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, von Ferne, sagt die Schrift. Zwar noch weithin begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerrechte auf dieser Erde seien. Hebräer 11, 13. Ja, auch die damalige Wahrheit, es war ja Gottes Wort, war köstlich und hatte wunderbare Wirkungen auf das Leben und den Wandel der Gläubigen in einer vergangenen Verwaltung Gottes. Und jetzt befinden wir uns in einem Haushalt, in welchem der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist, ausstrahlt, sagt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 4. Die Herrlichkeit der vorübergegangenen, damaligen und in Schattenbildern geoffenbarten Wahrheit verschwand dann allmählich. Genauso wie die Herrlichkeit vom Angesicht des Mose erblasste. Denn er legte eine Decke auf sein Angesicht, auf das die Söhne Israels nicht anschauen möchten das Ende dessen, was hinweggetan werden sollte. 2. Korinther 3, Vers 13. Die jetzige Herrlichkeit aber ist eine bleibende. Sie bleibt. Also unter dem Ausdruck gegenwärtige Wahrheit verstehen wir die Gesamtheit der Wahrheit, welche Gott in seiner Gnade in der gegenwärtigen Haushaltung seinem Volke geoffenbart hat, deren Mittelpunkt allein nur Jesus Christus ist und sonst keiner. die Unklarheit, das Halbdunkel der Morgenstunden ist hinweggerollt worden. Und das Sonnenlicht scheint in ihrer ganzen Klarheit, seit Jesus über diese Erde ging. Vielleicht ist einer der besonderen Punkte der gegenwärtigen Wahrheit das Geheimnis, das von Zeitaltern her verborgen in Gott war, der alle Dinge erschaffen hat, welches in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht, sagt die Bibel, kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste. Epheser 3, Vers 2 bis 12. Die gegenwärtige, als Gegensatz zur damaligen, Wahrheit in ihrer ganzen Erhabenheit wurde dem Apostel Paulus, dem Heidenapostel, durch Offenbarung kundgetan und Petrus in seinem zweiten Briefe, wo der Ausdruck gegenwärtige Wahrheit vorkommt, verwies die Gläubigen gleichsam auf die Briefe, wie er schreibt, unseres geliebten Bruders Paulus und fährt weiter fort, die er nach der ihm gegebenen Weisheit geschrieben hat. 2. Petrus 3, Vers 15 und folgende. Petrus schrieb seine beiden Epistel an die Fremdlinge der Zerstreuung, wie er schreibt, von Pontus, von Galatien, Asien und zum Schluss und Ephesus. An deren Gemeinde der Apostel Paulus seine höchste und überhaupt zentralste Epistel schrieb. Das war ja, Ephesus war ja die Hauptstadt des Gebietes Asias und damit Asien oder Kleinasiens überhaupt. Also waren die Gläubigen, an welche Petrus schrieb, die Briefe Pauli, wenn auch vielleicht nicht alle, aber doch schon bekannt. Sonst hätte er es nicht schreiben können. Ganz gewiss waren die beiden Briefe Pauli, die beiden Briefe Petri, in erster Linie an die zerstreuten Fremdlinge vom Volke Israel gesandt. Sie galten dem Volke Israel primär. Denn er war ja besonders der Apostel der Beschneidung, sagt das Wort. So ist es leicht zu verstehen und zu erfassen, wie wichtig es war, dass diese Gläubigen aus der Beschneidung überhaupt Verständnis für die gegenwärtige Wahrheit haben sollten. Aber nicht nur Verständnis dafür zu haben, sondern wie Petrus nun auch hier schrieb, in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt zu sein. Und das möchten wir allen Gläubigen sagen, in der gegenwärtigen Wahrheit fest zu sein. Nicht nur, und es genügt nicht nur, dass wir etwas von Jesus gehört haben. Es genügt nicht nur, dass wir wissen, dass Jesus der Herr ist. Es genügt nicht, dass er der Heiland der Welt geworden ist. Es genügt nicht zu wissen, dass er meine Sünden vergeben kann. Sondern wir müssen in der gegenwärtigen Wahrheit, dass Jesus bereit ist, unsere Sünden augenblicklich abzuwaschen, wenn wir wollen, es tun kann und tun will. Das heißt, klare göttliche Gedanken über die Aufgabe, das Ziel und über den Zweck dieses Haushalts zu haben. Zu wissen, dass Gott jetzt ein himmlisches Volk aus allen Völkern sammelt, nämlich in dem Geheimnis der Gemeinde. Und wenn die damaligen jüdischen Gläubigen das verstanden und praktisch sich auch danach richteten, so blieben sie sowohl vor den Irrtümern, in welchen ja auch die Galater fielen, bewahrt, als auch vor dem Fehler Petri selber, der ja in Antiochien, wie uns Gottes Wort mitteilt, aus Furcht vor denen aus der Beschneidung sich von denen aus den Nationen zurückzog. Petrus, Petrus, was machst du für Dinge? Und sich absonderte, indem er die Zwischenwand der Umzäunung wieder aufrichtete, die Christus, der Herr selbst, abgebrochen hatte, lesen wir in Galater 2, Vers 14 bis 16 und in Epheser 2, Vers 13 bis 22. Vielleicht schrieb Petrus seine Briefe in Jerusalem, wo die jüdischen Gottesdienste in Verbindung mit den hinweggenommenen Schattenbildern noch erhalten wurden. Wenigstens den ersten Brief schrieb er durch Silas. Steht geschrieben in 1. Petrus 5, Vers 12. Vielleicht ist uns das neu. Er schrieb ihn durch Silas. Durch Silas. Und bestellte Grüße von den Auserwählten in Babylon. Sowohl Rom als auch Jerusalem wird als Babylon in einer geistlichen Beziehung bezeichnet. Als ob der ganze jüdische Gottesdienst jetzt eine Verwirrung, eine Babel geworden sei. Und ebenso wie zum Beispiel Jesaja 700 Jahre früher Jerusalem selbst Sodom und Gomorra nannte, Jesaja 1, Vers 10, so nannte man auch Jerusalem damals bei bestimmten Beziehungen und Gebieten Babylon. Denn dort verleugnete man nämlich in diesem Jerusalem die gegenwärtige Wahrheit. Oder allerwenigstens, man lehnte sie ab. Im Laufe der dann folgenden Jahrhunderte ging die Erkenntnis der gegenwärtigen Wahrheit mehr und mehr verloren. Gott aber in seiner wunderbaren Gnade hat diese Wahrheit für diesen heutigen Haushalt aus seinem Wort wieder hervorbrechen lassen. Nicht auf einmal, sondern nach und nach. Der Herr Jesus sagte, wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Worte bleibet, das ist die Frage an uns, ob wir in ihm, in Christus sind. Denn Christus kann nur dann in uns sein, wenn wir gleichzeitig in ihm sind. Das ist Gemeinschaft. Es gibt ja viele Gemeinschaften. Eine dieser Gemeinschaften ist die Ehegemeinschaft. Aber eine Ehegemeinschaft ist nur dann klar und echt, wenn sie beidseitig ist. Wenn eines der Ehepartner noch gar nicht weiß, dass er verheiratet ist, Der hat noch nichts davon gehört, das wäre doch keine Gemeinschaft. Gleich so ist's mit Christus, dem Herrn. Wir müssen wissen, dass Jesus in uns ist. Nur so können wir in Christus sein. Und als nun Gott einen Teil nach dem anderen der gegenwärtigen Wahrheit aus dem Worte Gottes hervorstrahlen ließ, da wirkte das an den Gläubigen überraschend, befreiend. Da gab's Befreiungen. Freiheit war die Folge. Wir möchten nur die Frage stellen, wie befreiend, wie belebend arbeitete die Wahrheit der Rechtfertigung durch den Glauben und des allgemeinen Priestertums der Gläubigen zur Zeit der Reformation. Das war eine unblutige Revolution zum Guten. Die Ketten der römischen Gewissenskerker, die zersprangen und man kam ans Licht. Das ist heute noch dasselbe. Wir müssen ins Licht kommen. Oh, wie lichtscheu ist der alte Mensch. Wisst ihr warum? Weil er in die Sünde gefallen ist und dadurch dem Satan ähnlich geworden. Dadurch scheut auch der Fürst dieser Welt das Licht. Sein Prinzip ist im Dunkel oder im Halbdunkel. Aber Licht kann er nicht vertragen. Deshalb verträgt auch unser Leib des Fleisches, der in die Sünde gekommen ist, das Licht so schlecht. Gott sieht dich im Dunkel. Was du im Dunkeln tust, Gott sieht es. Und du wirst vor ihm offenbar. Oh, große Gnade ist es, der bereit ist, gänzlich im Lichte heute offenbar werden zu wollen. Befreiung ist die Folge. Damals rieb man sich bewundernd die Dunkelheit aus den Augen, um das helle Licht der Wahrheit zu genießen. Und dann kurz darauf später kam die Wahrheit, die biblische Wahrheit über die Gemeinde ans Licht. Und wieder wurden geistliche Fesseln zerrieben. Ernste Seelen freuten sich plötzlich über ihr ewiges, lebendiges Einssein in Christo und ließen sich nicht mehr durch menschliche Grenzen und durch verschiedene Denominationen voneinander fernhalten. Sie kamen in dem einen Geiste Christi zusammen. Diese bis dahin verschüttete Wahrheit über das Kommen des Herrn kam ans Licht. Und dieses Stück der gegenwärtigen Wahrheit hatte ein reinigendes Resultat in den Herzen derer, die darin befestigt wurden. Steht auch schon geschrieben in 1. Johannes 3, Vers 3. Welches denn? Dass der Herr Jesus in großer Macht und in großer Herrlichkeit erscheinen wird mit seinen Heiligen. Tausenden! Um der Herrschaft des Feindes gewaltsam ein Ende zu machen und dann in dieser Welt in Gerechtigkeit und Frieden zu regieren, indem er auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen wird, gehört sicherlich auch zur gegenwärtigen Wahrheit. Denn dieser Teil befreit und bewahrt gleichzeitig Seelen vor dem eitlen Versuch, die unhaltbaren Verhältnisse in dieser bald zu Ende gehenden Welt und Lauf- und Zeitlauf durch wohlgemeinte politische Maßnahmen zu lindern, zu bessern oder wieder neu zu frisieren. Weltverbesserer vermögen den sündlichen Lauf zum Gericht nicht aufzuhalten. Ich möchte das hier ganz klar sagen. Aber wie gut und heilsam wäre es, wenn alle Gläubigen heutzutage in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt würden. Doch leider gibt es so viele in unseren heutigen Tagen, die noch in den Ketten der Tradition liegen und sich nicht loslösen können, weil sie nicht wollen. Wohl hat man diese Fesseln, diese geistlichen Fesseln geschmückt, mit Maien geziert und verziert, mit den Blüten erlernter Redekunst. Aber dann liebkost man eben diese Banden wieder aufs Neue und kommt nicht frei. Nicht etwa, dass die ganze gegenwärtige Wahrheit uns wieder geschenkt worden wäre. Das nicht. Gott kann auch heute uns noch weiterhin herrliche Dinge des Wortes offenbaren, uns schenken. Aber das, was uns unmittelbar bevorsteht, ist Teil der gegenwärtigen Wahrheit. Es ist sein Kommen, die Wiederkunft Jesu zur Heimholung seiner Gemeinde. Ein Eckpfeiler, eine Grundfeste der gegenwärtigen Wahrheit, und genau das ist unser Ziel, seine Erscheinung für uns. Zu dieser gegenwärtigen Wahrheit, die wir schlicht um das Evangelium nennen, gehört sowohl die Verkündigung der frohen Botschaft vom Sünderheiland, dass derjenige, der dem Worte Gottes glaubt und sich gleichzeitig löst von allen traditionellen Banden, frei wird und frei werden kann, wenn er will. Gott knüpft an die freie Willensentscheidung des Menschen an. Das Hören des Wortes Gottes über Jahrzehnte rettet mich nicht. Es mag notwendig sein, aber es rettet mich nicht. Und andere erst recht nicht, wenn ich das Wort höre. Aber das Wort Gottes ist dazu dargegeben, dass ich's höre und aufnehme. Das ist eine Seite des Wortes Gottes. Frei werde von den Ketten der Finsternis, der Sünde, unter der du dich plagen musst und geplagt hast bis zum heutigen Tag. Viele Sünder, denn alle Menschen sind Sünder, werden geplagt, nicht im völligen Bewusstsein ihrer eigenen Gebundenheit. Aber sie spüren es erst dann und in dem Augenblick, wo sie die Freiheit, die ihnen in Christus wird, Freiheit des Herzens, Freiheit der Seele, recht genießen dürfen. Frage an dich, sehnt sich dein Herz nicht nach dem Frieden mit Gott? Nach der Freiheit, die uns im Worte des Herrn verheißen ist. Jesus macht frei. Er war im Tode, aber er ist nicht mehr im Tode. Jesus lebt, weil er auferstanden ist und weil er Leben in Überfluss hat, will er dieses Leben gleichsam dir übermitteln. Du kannst aber nur zu diesem Leben kommen, wenn du bereit bist, den Weg zu gehen, Jesus in deinem Herzen aufzunehmen. Nicht daran vorbeizugehen, dann erlebst du und erfährst dieses Leben, das uns in Christo Jesu gegeben ist, nie und nimmer. Das Hören des Wortes Gottes ist eine ganz große Gnade und wird in dem Augenblick wirksam, wo ich mich diesem lebendigen und alleinigen Gott zu Füßen werfe mein ganzes Leben ihm übergebe und sage, Herr, hier hast du's. Du allein sollst es gehören. Dir will ich dienen, weil du der alleinige Gott bist. Dir soll es gehören. Ich will nicht mehr mir selbst leben. Das ist das Geheimnis der Loslösung von unserer Sünde macht, weil Christus der Herr dafür ans Kreuz gegangen ist. Benenne ihn dann alle deine Sünden, hauptsächlich die schweren. Bekenne du ihm alles, aber geh im Glauben auf deine Knie und bitte den Herrn, dass er dich als ein verlorener Sünder annehme. Er wird's tun, aber du musst von tiefstem Herzen glauben, dass Jesus dich retten will, denn dazu ist Jesus auf diese Erde gekommen. Das ist die gegenwärtige Wahrheit, mit der wir hier zu tun haben. Aber das ist nicht das Ende der gegenwärtigen Wahrheit, es geht weiter. Jesus kommt bald wieder und wird solche, die an ihn glauben, aufnehmen in Herrlichkeit. Darauf warten wir. Das nächste heilsgeschichtliche Ereignis ist also die Wiederkunft Jesu zur Aufnahme der Seinen. Wie sieht's in deinem Herzen aus? Sitzt Jesus in deinem Herzen? Hast du dich ihm ausgeliefert? Wenn nicht, warst du nicht bereit dazu, Jesus willst. Darum ist Jesus auf diese Erde gekommen, um dich zu retten aus dem Gericht des Todes und der ewigen Verdammnis. Jesus gibt neues Leben, jetzt schon, nicht wie die Weltreligionen. Im Jenseits ein besseres Leben verheißen, das kommt nicht. Wer errettet ist, weiß es hier schon. Und das ist Jesus-Glauben. Das ist nicht Glauben eines christlichen Abendlandes. Denn auch der Glaube eines christlichen Abendlandes ist Religion gleich aller. Aber darin unterscheidet sich gerade der Glaube, der lebendige Glaube an Jesus, unserem Herrn, dass wir ihn heute schon aufnehmen können, dass wir heute schon wissen, Jesus ist in mein Herz eingezogen. Amen.